Willkommen zu KI-Köpfe, heute mit Ben Danneberg von Deep Content bei Heise. Ben hat eine interessante Doppelexpertise, denn er schreibt als Tech-Journalist über KI und als Berater und Mitgründer von Deep Content berät er Medienhäuser dabei, wie sie KI effizient in ihre Prozesse integrieren können. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Ben, willkommen bei KI-Köpfe. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du bist heute hier in einer Doppelrolle. Du bist einerseits Journalist, der über technologische Themen spricht, der eine ganze Menge Erfahrung hat mit unterschiedlichsten Technologien von VR, AR, über Gaming bis jetzt eben KI. Und tust auch immer noch regelmäßig darüber schreiben und dich damit beschäftigen und Informationen darüber sozusagen in die Welt bringen. Und bist gleichzeitig aber auch Gründer und Geschäftsführer von Deep Content, einer KI-Beratungsfirma, die anderen Unternehmen dabei hilft, KI-ready zu werden und KI in ihre Workflows und Tools und Prozesse zu integrieren. Und bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich, dass du da bist und wir die Themen beackern können.
Ich freue mich auch und bin auch sehr gespannt, was du mich fragst.
Ja. Lass uns doch mal beginnen, so ein bisschen zu verstehen, wo du eigentlich herkommst und wie du zu dieser Doppelrolle letztendlich auch gekommen bist. Du hast ja sozusagen, jetzt nicht ganz zurückspringen, aber ein Stück weit, relativ lange im Bereich Gaming gearbeitet, hast da sozusagen redaktionell geschrieben, hast Produkte aber auch entwickelt rund um das Thema Gaming, bist dann in den Bereich VR und AR gekommen, hast da bei dem Magazin Mixed lange gearbeitet. Und von dort aus dich aber ein bisschen weiterentwickelt, auch schon in diese Richtung KI. Vielleicht können wir da mal einsteigen und kannst du uns da mal so ein bisschen abholen. Wann war das eigentlich und wie ist es denn sozusagen, hat es sich entwickelt zu dem, wo du heute bist?
Ja, also die Gaming-Geschichte, die hat schon sehr, sehr früh angefangen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer, seit ich da sehr jung war. Hab dann das Glück gehabt, irgendwann sehr lange für die GameStar schreiben zu dürfen. Also vor allem Sonderhefte auch viel gemacht, also wo es ein bisschen tiefer in die Materie jeweils reinging. Und über diese Zeit und auch mein Interesse dann an Virtual Reality, das dann so langsam aufkam, bin ich dann auch in entsprechende Bereiche reingerutscht. Damals VR World war ein Magazin, das wir gemacht haben, innerhalb von Wikipedia, wo ich früher gearbeitet habe. Und das war so ein bisschen der Shift zu dieser Technologie oder stärkeren technologielastigen Ausrichtung dessen, was ich tue. Mhm. Viel KI auch mit drin gewesen. 2015 hat mein Partner Matthias Mixed gegründet. Da ging es eben auch um Mixed Reality, beziehungsweise das übergeordnete Thema war eigentlich Zukunft der Computer, aber vor allem halt mit Ausrichtung auf Virtual Reality, Augmented Reality. Und dort ist natürlich sehr starker künstlicher Intelligenzfokus schon drin gewesen, weil für diese ganze Technologie ganz viel KI verwendet wird. Dementsprechend wurde dort auch schon, ich glaube 2016, angefangen über KI zu schreiben, journalistisch zu schreiben. Und da bin ich dann auch mit eingestiegen. Und das war so ein bisschen mein erster Touchpoint. Ich habe mich noch am Anfang sehr stark auf Virtual Reality fokussiert, auf Augmented Reality. Und das hat dann aber so langsam so einen Shift gegeben, dass man gemerkt hat, okay, KI wird das definitiv stärkere Thema. Virtual Reality startet nicht so durch, wie es dann gerne prognostiziert wurde, so wie jetzt bei KI das Thema AGI in bestimmten Bereichen gehypt wird, ist es damals gewesen, Virtual Reality wird in 10 Jahren, jeder hat eine Brille und alle laufen nur noch in virtuellen Räumen rum und treffen sich. Über Corona waren es die Meetings, die irgendwie gehypt wurden, dass man sich das Ding aufsetzt und dann mit anderen Leuten an einem virtuellen Tisch sitzt, anstatt an einem realen Tisch und Ähnliches. Und das war so ein bisschen dieser Flow, der da eingesetzt hat und der mich so ein bisschen mitgezogen hat Richtung ja künstlicher Intelligenz als Hauptbetätigungsfeld, vor allem dann als ChatGPT rauskam.
Und ihr habt ja dann The Decoder gegründet als Magazin. Wie ist es dazu gekommen und genau, was ist euer Hintergrund vielleicht auch?
Also einer der Hauptpunkte, warum wir Decoder gegründet haben, war, dass wir festgestellt haben, bei Mixed interessiert sich nicht jeder für KI, auch wenn er sich für oder sie sich für VR, AR interessiert. Gleichzeitig gab es aber Interesse daran, ne? wie entwickelt sich dieses Thema eigentlich weiter? Und wir haben halt schon mit der Beschäftigung mit dem Thema durchaus gesehen, dass das in Zukunft Traktion aufnehmen wird, ne? Also wie die Modelle, die damals schon rauskamen, ne, GPT-2, da haben wir dann gemerkt, so, okay, da bewegt sich langsam wirklich was, war immer noch nur ein Satzvervollständigungsinstrument, aber das war schon erstmalig so ein bisschen beeindruckender und dann hat man schon gemerkt, okay, da ist ein bisschen mehr daran als einfach nur irgendwelcher Hype. Und das war dann so die Idee zu sagen, okay, wir trennen das Ganze, machen ein Fachmagazin für künstliche Intelligenz. Das haben wir rausgebracht 2023 im August, 3 Monate bevor ChatGPT rauskam.
Mhm, spannend.
Und das war einmal was ein guter Zeitpunkt, glaube ich, das an der Stelle zu tun. Und B, das, was danach kam, was wir nicht vorausgesehen haben. Unsere Glaskugel ist meistens auch kaputt. Aber mit ChatGPT kam dann halt der große Shift, ne? Auch im Denken, in dem, was man für die Zukunft prognostiziert hat, wo man sich überlegt hat, wo geht das Ganze eigentlich hin?
Kannst du dich da noch dran erinnern, an eure sozusagen Ausgangssituation? Also ich habe vor kurzem überlegt, ChatGPT ist jetzt gut 3 Jahre alt, und versucht mal so zurückzudenken und mich zurückzuerinnern an die Zeit davor, bevor das eigentlich gelauncht wurde. Und ich habe irgendwie festgestellt, das ist total schwer, sich sozusagen all das wegzudenken, was an generativer KI schon ins Leben getreten ist. Aber vielleicht kannst du das ja nochmal versuchen und vielleicht auch uns sozusagen zeigen, wie kann man eigentlich damals schon auf diese Idee gekommen sein, dass KI sozusagen so wichtig wird? Was war da eure Ausgangslage?
Ich glaube, es ist ein bisschen aus der Not heraus geboren gewesen, ne? Also Anfang 2023, ich weiß noch ganz genau, mein erster großer Moment mit ChatGPT, das ist witzig, weil es 2 Monate später war, als es eigentlich rauskam. Das heißt, ich hatte eigentlich nicht wirklich, habe ich gedacht, ja, guckst du dir halt irgendwann mal an, so. Obwohl wir uns damit halt viel beschäftigt haben, also vor allem die Redaktion natürlich. Da habe ich als Autor da gesessen, als Journalist und wollte einen Artikel für Mixed schreiben und ich habe nach einem Wort gesucht, das mir nicht eingefallen ist. Das kennt man als Journalist, Journalistin, als Autor, als Autorin natürlich, ne, irgendwas liegt mir auf der Zunge und es fällt mir nicht ein. Und das war für mich, die Frage war gewesen, wenn alles, was jemand anfasst, zu Gold wird, da gab es einen Begriff für und den habe ich gesucht. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, so jetzt, liebe KI, zeig mal, was du kannst. Mhm. Das so in ChatGPT damals reingeschmissen, das ist ja noch die 3.5er-Version, also noch die Urversion gewesen. Und das hat mir auf der Stelle den Midas-Touch ausgespuckt. Ne? Mhm. Also König Midas, alles, was er angefasst hat, ist zu Gold geworden. Da war ich sold. Da wusste ich, okay, das wird groß in Zukunft. Mhm. Darauf aufgehend hatten wir uns dann natürlich sehr stark überlegt, wo geht das jetzt alles hin mit Publishing, mit also generell Veröffentlichungen, mit der Erstellung von Inhalten im Netz, aber auch generell, wenn die KI das schon auf so einem guten Level kann. Man hat dann natürlich festgestellt, okay, nach dem ersten großen Wow-Moment, dass die 3.5 noch durchaus ausbaufähig war, hat dann nochmal den großen Sprung zu 4 dann gehabt. Ne? Als GPT-4 rauskam, da hat man dann wirklich gesehen, dass da auch nochmal deutlich mehr Qualität dahinter gewesen ist. Aber für uns war das so ein bisschen der Punkt, dass wir gesehen haben, okay, mit diesen Systemen kannst du im Chat nicht gut arbeiten oder du kannst damit ein bisschen brainstormen, aber wenn ich das für die Arbeit verwenden will, für praktische, produktive Arbeit, die am Ende ein gutes Ergebnis liefert, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, das ich mir vorstelle, wie das aussehen soll, dann muss ich anders damit arbeiten als in einem Chat. Also wir haben sozusagen gesehen, okay, dahinter liegt eine starke Maschine, starker Prozessor, also ein Wort-Text-Prozessor, ne, Texttaschenrechner nenne ich es manchmal. Und den muss ich aber auch irgendwie anders einsetzen können, strukturierter, indem ich das Briefing direkt vorgebe, indem ich einen Workflow damit eingehen kann, von dem ich ganz genau weiß, wenn ich den ausführe, bekomme ich 10 Prompts vorne rein, 10-mal am Ende etwas bekommen, womit ich weiterarbeiten will. Dann hätte ich ja schon mal einen Riesenschritt geschafft, wo ich mich wirklich darauf verlassen kann, das wird planbar, meine Arbeit an der Stelle. Und dann sind wir hatten damals unseren CTO und einen freiberuflichen Programmierer, die haben für uns die Webseiten gemacht, so ein bisschen, haben wir gesagt, so komm, lass mal entwickeln, lass mal gucken, wie können wir, ne, über API die KI anbinden und dann mal schauen, wie können wir so einen Prompt-Workflow, so einen Briefing-Workflow mit eigenen Quellen, wir wollten uns nicht auf das KI-Modellwissen verlassen, weil das veraltet ist, gern mal halluziniert und so weiter und so fort, Quellen vorgeben, starkes Briefing, klare Struktur und klares Layout, was am Ende dabei rauskommen soll, das muss sich doch mal umsetzen lassen, auch einfach schon erstmal von einer UI, UX und so, und dann haben wir das gemacht und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir festgestellt haben, okay, ändert sich da was, und zwar noch mehr, als wir gedacht haben, weil man unfassbar gut strukturiert mit KI arbeiten kann, wenn man weiß, wie es geht, offensichtlich. Mhm. Und dass sich dann aber bei uns auch noch ganz viel verändert. Das heißt, wir haben uns dann weiterentwickelt, ne, ursprünglich eben Verlag für Nischenthemen, für Nischen-Tech-Themen. Machen wir auch weiter noch heute, aber insgesamt haben wir uns dann ganz klar darauf konzentriert zu sagen, okay, wir wollen vor allem KI-Tools entwickeln, die wirklich hilfreich sind und die den Menschen helfen, diese Tools anders einzusetzen, als einfach nur relativ zufällig mit einem Chatbot zu quatschen.
Mhm. Und das war quasi dann der Anfangspunkt von Deep Content, richtig? Oder das war, wie hat sich das denn noch dahin entwickelt?
Das war der Anfangspunkt von Heise.io, also sprich okay, der ja. entsprechenden Plattform. Wir haben die dann ursprünglich für uns entwickelt. Später haben wir dann gesagt, okay, rollen wir auch über die Heise-Gruppe aus und mhm. können wir auch verkaufen.
Also weil als internes Tool.
Genau, eher ein internes Tool gewesen, das wir dann später weitergegeben haben. Deep Content haben wir vorher schon mal gegründet. Da hatten wir allerdings noch den Gedanken, dass wir eine Agentur, eine Content-Agentur sind. Also klassische ne, PR-Kommunikationsagentur. Auf der einen Seite haben wir Journalismus, auf der anderen Seite machen wir für Unternehmen im Tech-Bereich entsprechende Kommunikation zu Produkten etc. pp. Das war der ursprüngliche Gedanke. Da hatten wir auch ganz viele Kunden damals, haben dann aber eben einfach gemerkt, das shiftet sich total. Mhm. Und für uns, die wir dann so ein bisschen schon strategisch auch in die Zukunft gehen, war völlig klar, in den nächsten 10 Jahren, 3 sind jetzt rum, werden ganz viele Agenturen einfach sterben, die es nicht schaffen, sich zu transformieren. Es wird viel mehr die Arbeit, die Wissensarbeit wieder zurück ins Unternehmen geholt, weil die Produktion kann die KI übernehmen. Mhm. Ich brauche nur noch das Wissen, das in meiner Firma ist, vorne reinschmeißen und strukturieren und bekomme dann im Prinzip schon die Dinge raus, die dann vielleicht nur noch eine Agentur redigiert oder so. Das heißt also, dieser typische große Wust an Aufgaben, den man normalerweise zu einer Agentur geschiftet hat, ne, mit mach mir bitte die komplette Kampagne, schreib mir Artikel und so weiter und so fort, der wird halt ganz, ganz stark zusammengestrichen. Und das haben wir auch schon die letzten 3 Jahre jetzt gesehen.
Okay, das heißt, ihr habt quasi jetzt bei Deep Content einerseits euer Tool, was ihr dann sozusagen anbietet. Ich glaube mittlerweile 2 Tools, die ihr sozusagen zur Verfügung stellt. Aber auch gleichzeitig bietet ihr, glaube ich, drumherum eben auch Beratungsleistungen an, Workshops.
Ganz wichtiger Punkt.
Macht die sozusagen Wissensvermittlung, diese ganzen Themen auch.
Ich finde, aus meiner Sicht ist das der wichtigste Punkt.
Ja.
Es gibt jede Menge AI-Rapper da draußen, die auch durchaus eine Prompt-Bibliothek haben. Das ist jetzt nicht so, dass wir alles ganz neu erfunden hätten oder ähnliches, auch wenn ich glaube, dass wir schon sehr gute Workflows da reingebracht haben, etc. Aber ich glaube, der eigentliche Punkt dabei ist, dieses Verständnis, wie muss ich mit KI arbeiten, damit es wirklich gut wird, damit es mir wirklich Zeit spart. Und damit am Ende nicht irgendwelcher zufälliger Kram rauskommt. Das zu vermitteln, den Menschen beizubringen, was hat es mit, ich werfe jetzt mal ein paar Buzzwords rein, Context Engineering auf sich. Was ist Beurteilungskompetenz eigentlich und wofür brauche ich das? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Wie muss ich meine Rolle ändern? Wie muss ich vor allem meine mentale Einstellung ändern, meiner Arbeit gegenüber? Wie denke ich meine Workflows, die ich seit 20 Jahren so und so mache, die muss ich neu denken. Wie mache ich das? Das haben wir relativ schnell gesehen, dass da ein unfassbarer Bedarf da ist, dass das schwer ist. Ne? Wir haben uns vorhin im Vorgespräch ein bisschen über Excel unterhalten. Das nehme ich immer ganz gerne. Jeder von uns kann irgendwie Excel oder sagt, er kann Excel. Aber es wirklich zu können, da sind ganz viele, da ist ganz, ganz viel mehr für nötig, um das wirklich zu nutzen. Und so ist es auch mit KI oder ähnlich ist es auch mit KI. Ich kann das ganz einfach benutzen, ich kriege interessante Aussagen, ich kriege interessante Ergebnisse, aber wenn ich wirklich das strukturiert für bestimmte Aufgaben nutzen will, vor allem für so für alles regelbasierte, alles strukturierte, was ich damit eigentlich abfrühstücken kann, dann muss ich mir ganz anders darüber Gedanken machen und muss mir neu überlegen, wie gehe ich damit um. Und das war dann der Punkt, wo wir dann Heise KI Pro gegründet haben, also Beratung wirklich in diesem Bereich und gesagt haben, hier kriegt ihr einen Service. All das, was wir lernen, all das, was wir kennen, und da hilft uns natürlich dann auch das Fachmagazin sehr stark, weil wir da am Puls der Zeit und der Entwicklung sind.
Ja.
Das teilen wir euch aber in Richtung Praxis. Also wie wende ich es wirklich an? Nicht die ganze Zeit über neuronale Netze und Wahrscheinlichkeiten reden, sondern wirklich zu gucken, auch nicht über Benchmarks und ähnliche Sachen, die dann gerne durchs Dorf getrieben werden, sondern wirklich, was macht das mit meiner Arbeit? Was macht das mit meinem heutigen Workflow, wenn ich wieder einen Report, eine Auswertung, Newsletter schreiben muss.
Ja. Du hast eben schon gesagt, du gehst davon aus, dass einige Agenturen sterben werden. Ich glaube, wir beide als Menschen, die sehr, sehr nah an der Technologie dran sind, sich sehr intensiv damit beschäftigen, haben irgendwie auch ein gutes Verständnis dafür, was sich alles verändert, wie viel sich verändert, wie disruptiv vielleicht auch die Veränderung ist. Jetzt wissen wir ja auch, dass nicht alle Menschen direkt mit Offenheit auf so Technologie reagieren. Was hast du da eigentlich schon so erlebt, wenn ihr jetzt auch mit anderen Unternehmen ins Gespräch geht, an Ängsten, an Vorbehalten? Und was ist eigentlich deine Idee, wie man damit umgeht? Ist es berechtigt oder zum Teil unberechtigt? Und wie kann man als Unternehmen eigentlich auch so eine Kommunikation, so einen Change-Prozess richtig und ordentlich begleiten?
Das ist ein riesiges und schlimmes Thema, weil alles davon zutrifft.
Okay.
Und das macht es gerade auch für Unternehmen schwer, eine ordentliche, ich sage das böse Wort, Governance diesbezüglich aufzubauen, weil du brauchst gerade für das Thema KI eigentlich eine Governance. Ne? Also so das, was mich immer noch total überrascht, ist, dass 3 Jahre nachdem ChatGPT da ist, so viele Unternehmen eigentlich keine echte Strategie haben, mit welchem Tool sie arbeiten wollen, sondern Schatten-KI, Stichwort Schatten-KI zum Beispiel, ne, jeder schmeißt sein
Zeug gegen Schatten-KI,
die, also im Prinzip die Mitarbeitenden nutzen KI, ohne dass es die Vorgesetzten wissen oder ohne dass das Team weiß. Es gibt auch KI-Scham an der Stelle, also ich nutze das, aber ich will es nicht sagen, weil theoretisch könnte man ja dann annehmen, dass meine Arbeit von der KI gemacht werden kann. Das ist eine dieser Ängste, die man absolut ernst nehmen muss, solche Sachen. Aber genau das, dazu gehört für mich eigentlich auch, dass ich als Unternehmen eine Strategie habe, wie ich das mache. Nicht nur, dass so ein Tool wie ChatGPT kostenlos halt einfach trainiert mit dem, was ich dort reinschmeiße. Und seit 3 Jahren treffe ich immer wieder Unternehmen, die haben nichts. Die haben keinerlei Vorgaben, die haben keinerlei Tooling, nichts in dieser Richtung. Das haut mich immer wieder ein bisschen um. Es gibt dann einen riesigen Blumenstrauß an Ängsten und an Problemen oder Herausforderungen, die damit rauskommen. Und ich glaube, das überfordert einfach unfassbar viele Unternehmen, weil es so tiefgreifend ist. Und nicht nur, weil es tiefgreifend ist, sondern weil es, bis es zu einem wirklich hilfreichen Tool in der Werkzeugschublade eines Unternehmens wird, sehr viel Arbeit benötigt. Sehr viel Implementierungsaufwand und auch wirklich sehr viel Konzentration auf das Wesentliche. Ängste sind ja zum Beispiel, oder eine der wichtigsten, haben wir gerade schon gesagt, wird die KI mich ersetzen?
Ja, genau.
Und da muss ich sagen, teilweise ja. Dann brauchen wir uns gar keine Illusionen darüber machen. Es gibt jetzt auch aktuelle Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Einsteigerjobs ganz stark wegfallen, gerade im akademischen Bereich. Also ne, wenn du direkt von der Uni kommst, den Start, den du normalerweise hinlegst, das macht mittlerweile in vielen Fällen schon KI oder da werden zumindest wird viel KI für genutzt, um das zu reduzieren. Gerade auch im Bereich Redaktion. Ganz schlimmes Thema, denn wenn man sich mal, und da bin ich jetzt wieder ein bisschen provokant, so aus meiner Erfahrung heraus, wenn man sich mal anschaut, wir haben sehr lange davon gelebt, Reichweiten-Titel zu betreiben, also sprich möglichst viel in Output rauszuhauen, News vor allem, das ganze News-Geschäft zum Beispiel, ne, ganz, ganz viele News, 200 News am Tag hauen manche Redaktionen raus, um dann entsprechend ne, Werbung, Reichweite und dann vielleicht auch Abos zu verkaufen. Das ist etwas, das aber meistens sehr strukturiert vonstatten geht, nämlich irgendjemand hat irgendwo schon mal was geschrieben, das wird dann von mir ein bisschen umgeschrieben, vielleicht mit Kontext versehen und dann haue ich das entsprechend raus. Das Problem daran ist, das kann eine KI mittlerweile mindestens genauso gut. Und wenn wir uns Redaktionen angucken, dann haben wir dort nicht nur Pulitzer-verdächtige Menschen sitzen, sondern auch einfach Leute, die so ihre News-Stiefel abarbeiten. Also eher vielleicht, sage ich mal, also einen gesunden Durchschnitt so oder ein gewisses Mittelmaß bieten. Und KI ersetzt das Mittelmaß. Das merken wir halt ganz, ganz stark. Und dieses, und das macht natürlich eine riesige Angst. Das, was ich immer versuche, dann den Menschen klarzumachen, ist, ihr müsst euch verändern. Ihr müsst sehen, was passiert da gerade. Diese Sachen, die jeden Tag gleich sind, die immer wieder einer bestimmten Regel folgen, die immer wieder gleich strukturiert sind, das wird in den nächsten Jahren die KI produzieren. Und die Rolle für einen Journalisten, eine Journalistin muss, das Rollenverständnis muss sich einfach im Kopf ändern, hin zu Konzeption, Recherche, eigentlich zu dem, was Journalismus in seinem Kern ausmacht oder ausgemacht hat. glaube, wir haben auch noch ein Journalismusproblem obendrauf. Mhm. Wir machen Content, keinen Journalismus, sondern Journalismus ist investigativ. Hörer in die Hand nehmen, Leute fragen. Dahin gehen, wo es weh tut, Leute, also ja, einzigartige Informationen zu sammeln, die dann entsprechend aufzubereiten. Das macht dann die KI, die produziert, die macht diesen ganzen Produktionsprozess sehr, sehr schnell. Ich nehme mal so ein einfaches Beispiel. Du bist unterwegs, machst ein Interview, nimmst das auf, schickst das schon mal in deine Cloud, in dein Tool entsprechend. Das wird transkribiert, das wird vielleicht sogar schon vorbereitet etc. Wenn du dann agentisches System dahinter hast, wo wir ein bisschen ja, in Zukunft hinkommen werden. Und wenn du früh morgens, nächsten Morgen dich an deinen Schreibtisch setzt, dann ist das schon so vorbereitet, dass du damit direkt weiterarbeiten kannst. Da geht's ja, dann ins Redigat, in den Feinschliff. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft unfassbar notwendig ist, dass Menschen sich darauf einstellen, wie verändert sich die Jobanforderung und wie kann ich mich darauf einstellen, dass ich relevant bleibe. Denn die Steuerung für KI, das ist ein Werkzeug, die bleibt beim Menschen. Also muss ich lernen, wie steuere ich das? Und damit mache ich auch mir ein großes Geschenk, weil ich plötzlich Zeit frei habe für sinnvolle Sachen. Und das ist kein Gequatsche, das ist tatsächlich der Fall. Wenn ich dieses ganze strukturiert langweilige, sage ich mal, loswerde, dann habe ich plötzlich wieder Luft für Dinge, die immer auf im Backlog lagen, die ich nie machen konnte.
Es gibt ja diesen Spruch, KI wird dich nicht ersetzen, aber ein Mensch mit KI wird dich ersetzen. Ja. Also vielleicht knüpfen wir da nochmal dran an und an diese Frage, wie gehe ich denn konkret damit um, wenn ich jetzt eine Redaktion habe, die hat jetzt bestimmte Prozesse vielleicht auch schon sozusagen erlernt, eingeübt, sich dran gewöhnt. Und jetzt muss ich aber so einen kompletten Newsroom auf links drehen und quasi denen beibringen, dass es sie komplett neu arbeiten sollen. Vielleicht habt ihr da ja auch schon Erfahrungsbeispiele mal gesammelt. Wie funktioniert sowas? Wie kriegt man das hin?
Es ist super schwer.
Ja.
Super, super schwer. Was auch ein bisschen daran liegt, wie Veränderung, und das ist, glaube ich, das Hauptthema in diesem Bereich in den letzten 20 Jahren überhaupt, auch gerade in Verlagen natürlich gehandhabt wurde. Ne? Verlage sind wirklich nicht dafür bekannt, dass sie veränderungsaffin sind. Mhm. Ergo auch ihre Mitarbeitenden nicht. Und jemand, der in einem Umfeld ist, das sich nicht verändert, der gewöhnt sich daran, dass in diesen eingefahrenen Bahnen zu fließen. Das ist wie ein Fluss, der sich jahrelang durch so ein Gestein gefressen hat. Den umzuleiten, das wird wirklich, wirklich schwierig. Und da muss man auch wirklich glaube ich, auf der einen Seite die Eigenverantwortung von Menschen ein bisschen mehr kitzeln, also wirklich den Menschen klar machen, Leute, ihr müsst anfangen, euch zu verändern. Ihr müsst anfangen, auch mit aktuellen Technologien zu arbeiten. Wir wissen das alles noch mit Recommendation, mit SEO etc. Wie lange hat das gedauert, das in die Köpfe von Menschen zu kriegen? Und es war wichtig, es war absolut wichtig, das zu tun. Mittlerweile, wobei es gibt immer noch welche, die daran arbeiten, aber mittlerweile ist das Standard, dass man in einer gewissen Weise auch versucht, seine Artikel so aufzubauen, dass halt eine Suchmaschine gut damit umgehen kann. Aber jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt muss auch eine KI damit umgehen können.
Ja.
Und im besten Falle nutze ich das eben auch selber, diese KI, um diesen Output so zu bauen, wie ich ihn gerne hätte. Ich glaube, das geht ganz viel über Zeigen, über Austausch, ganz viel über Angst nehmen. Also nicht hinzugehen und zu sagen, liebe Leute, wir wollen einfach mal eure gesamte Workforce in den nächsten 20, 30 Jahren halbieren. Gibt's auch, muss man gar nicht drüber diskutieren. Alles, was mit Automatisierung zu tun hat, hat immer schon dazu gedient, auch Menschen loszuwerden. Oder es ist dann halt einfach passiert, weil gewisse Dinge weggefallen sind. Das hat es früher auch schon gegeben. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ich möchte, dass mein Verlag vor allem in Zukunft eine Zukunft hat, dann muss ich dafür sorgen, dass die Menschen, die bei mir arbeiten, den Freiraum haben und sich vielleicht auch in diese Richtung entwickeln, auch mal ein bisschen innovativer zu denken, zu überlegen, wie kann ich meine Zielgruppen in Zukunft über Social Media etc. viel besser erreichen, viel sinnvoller erreichen, so erreichen, dass sie sich animiert fühlen, bei mir ein Abo abzuschließen. Weil das, was ich dort bekomme, eben mehr ist, besser ist, vielleicht auch einen gewissen Community-Gedanken pflegt, den ich von einer KI und einer KI-Antwort nicht bekommen kann. Und das kriege ich aber nur hin, wenn die Leute nicht den ganzen Tag lang eine News nach der anderen hämmern oder einen Newsletter nach dem anderen hämmern.
Lass uns da vielleicht auch noch mal reingehen, weil tatsächlich glaube ich, dass in der Verlagsbranche viele einen ähnlichen Ansatz und einen ähnlichen Blick auf KI haben. Also wir sagen zum Beispiel auch, man möchte sozusagen sich die lästigen Aufgaben vom Leib halten und mehr Zeit für das Wesentliche haben. Und wenn ich jetzt mit anderen Kollegen spreche, dann höre ich ähnliche Ausrichtung oder was mich da interessieren würde, ist, wie du darauf blickst, wie gut dann unsere Branche darin ist, das eigentlich schon umgesetzt zu haben. Also wie viel Zeit haben wir eigentlich schon gewonnen in den Redaktionen, um tatsächlich mal wirklich ausgiebig dann wieder investigativ zu arbeiten, ins Feld zu gehen. Und also manchmal habe ich das Gefühl, sind wir wirklich, also ist das unsere Vision oder ist es zum Teil halt auch schon die eingelöste Realität?
Ich glaube, es ist nicht die eingelöste Realität und ich glaube, wir sind da auch noch weit entfernt davon, obwohl es durchaus natürlich positive Beispiele gibt. Mhm. Ne? Ich sehe das sehr, sehr stark. Also bei unseren Kunden beispielsweise, wir haben auch mehrere Verlage als Kunden, die sehr unterschiedlich daran gehen. Gibt welche, die sagen, okay, Tool verstanden, Idee verstanden, alles super. Und dann guckt man sich so ein bisschen an, wie viel wird das so genutzt. Und dann hast du so diese typische Verteilung, ein Drittel hast du, die es regelmäßig nutzen. Darunter sind auch dann Power-User, die sofort verstehen, okay, alles klar, das kann ich damit machen, das will ich umsetzen. Dann hast du ein Drittel, das weiß noch nicht so richtig und ist vielleicht alle Jubeljahre mit dabei. Und dann hast du ein Drittel, das lehnt vollkommen ab. Mhm. Das unterscheidet sich immer so ein bisschen von Redaktion zu Redaktion. Es gibt auch Redaktionen, die wirklich zum Großteil auch wirklich ablehnen. Ne? Also die das wirklich als absolute Bedrohung sehen und dann, da kommst du nicht rein. Und ich bin da teilweise mittlerweile schon so böse. Am Anfang habe ich auch gesagt, KI, ne, wer mit KI arbeitet, der bleibt etc. Und wenn dann jemand hinkommt und sagt, nee, mit KI arbeite ich nicht, dann sage ich, das ist vollkommen in Ordnung. In 5 Jahren bist du dann halt woanders. Mhm. Also da bin ich relativ blatant an der Stelle, weil ich dann auch irgendwann so eine gewisse Müdigkeit habe, wenn ich merke, jemand möchte einfach auch sich gar nicht damit auseinandersetzen. Also dieses wirkliche komplett dicht machen, das hat man noch sehr, sehr stark. Hängt ein bisschen damit zusammen auch, wie wird das oberhalb der Redaktion gehandhabt? Gibt es regelmäßigen Austausch dazu, positiven Austausch? Also nicht ein, die KI wird, wir werden alle sterben, Ansatz bei KI, sondern vor allem, was kann ich denn damit machen? Was funktioniert nicht? Welche Sachen wären denn mal sinnvoll auszuprobieren? Auch so ein Geist, so ein Entdeckergeist ein bisschen zu fördern, zu sagen, was ist damit denn jetzt schon möglich? Und da brauche ich natürlich auch wieder, muss ich den Leuten auch wieder Zeit dafür geben. Wenn dieser Austausch da ist und das Ganze strukturiert stattfindet, kann man ein Beispiel nennen, der Juve Verlag beispielsweise, ne, der arbeitet mit uns zusammen und die haben ganz fantastische Governance, die machen auch regelmäßig mit uns Joe Fixes dazu. Sprechen darüber, was haben wir gerade umgesetzt, warum funktioniert das noch nicht so richtig oder was würdest du empfehlen, was können wir hier machen? Und das geht dann, wird dann sozusagen in dem nächsten oder den nächsten Redakteurinnen und Redakteuren gegeben, die das als in der ersten sozusagen Adaptionsgruppe ausprobieren und so lange ausprobieren, bis das dann für die Breite gut ist und geben dann entsprechend denen auch diese Systeme, Prompts zum Beispiel. Es muss nicht jeder die Prompts dafür immer neu erfinden, sondern das macht man einmal. Und dann kann man das allen anderen geben. Und dann kann man denen zeigen, guck mal hier, das funktioniert. Mhm. Und wenn die Leute was haben, was funktioniert, und wenn sie merken, oh mein Gott, ich brauche nicht nur, dass ich die Transkription sehr schnell bekomme, sondern ich kann die Transkription sogar exakt so aufbauen, wie ich sie brauche. Mhm. Ich kann mir da direkt aus der Audiodatei Social-Media-Zitate ziehen. Ich kann alles Mögliche damit machen. Dann bröckelt so ein bisschen diese Wand dagegen und man merkt, okay, kann ich ja doch machen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ich kenne einen Redakteur bei Heise, der hat auch ursprünglich hat er gesagt, so nee, auf gar keinen Fall. Also KI, unfassbar schlimm, unfassbar schrecklich. Und irgendwann hat man ihm mal gezeigt, wenn er so eine große Studie nimmt, wie kann ich denn mit einem richtigen Modell so eine Studie auseinandernehmen, dass dieses Modell mich dahin pointet, was ich eigentlich für meinen Job für den Artikel oder was auch immer brauche.
Ja.
Und das Ergebnis war einfach sehr, sehr gut. Und dann hat man auch später festgestellt, das macht er jetzt regelmäßig und öfter. Mhm. Das ist aber ein Prozess, der braucht bei solchen Menschen sehr, sehr lange. Und das muss mir klar sein. Wenn ich aber allerdings es nicht schaffe, in der Führung auch ganz klar zu machen, dass ich, und das muss ein Bekenntnis dazu sein, ganz klar zu machen, ich möchte, dass ihr mit KI arbeitet. Ein anderer Kunde hat ganz klar gesagt, bis Ende des Jahres arbeitet ihr alle mit KI. Kann man auch so machen. Persönlich glaube auch aus meinen Erfahrungen, dass das in Zukunft notwendig sein wird, einfach zu sagen, so Leute, die Technologie ist da, wir bieten euch die Hilfe. Das ist ganz wichtig, ne? Nicht einfach nur rüberschütten, sondern die Hilfe, aber ihr müsst damit arbeiten. Wenn man das dann macht und die Hilfe bietet und regelmäßigen Austausch bietet, dann glaube ich, zeigt es sich alleine durch die Vorteile, die jemand gewinnt, wird diese Aversion dagegen abgebaut. Einen anderen Weg sehe ich nicht.
Ja. Spannend. Also ich teile da auch viele deiner Perspektiven darauf. Ich würde auch gern nochmal von der Flughöhe eine Ebene höher gehen. Wir haben jetzt über die Menschen in Redaktionen gesprochen, wie sie mit KI umgehen oder vielleicht auch dann nicht mit KI umgehen. Du hast eben schon angesprochen, wir haben vielleicht auch ein Journalismusproblem. Also lass uns vielleicht nochmal eine Ebene höher über das Thema KI sprechen und KI-Adaption. Mich würde interessieren, ob du glaubst, ob Journalismus eigentlich ohne KI noch eine Zukunft hat oder vielleicht auch Content-Erzeugung, ob die Arbeit von Verlagshäusern ohne KI überhaupt denkbar ist.
Nein.
Wie blickst du darauf? Nein?
Nein.
Journalismus auch nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Hast du jemand, der quasi so genial ist und einzigartig, könnte ohne KI quasi?
Das Problem ist nicht, dass ein einzelner Mensch nicht kann und dass es nicht Top-Journalistinnen und Top-Journalisten gibt, die nicht ohne KI könnten. Das können sie. Das kann sie nur keiner bezahlen. Für den Job, den sie an der Stelle machen müssen. Das heißt also,
wieso kann sie keiner bezahlen?
Weil Verlage unter einem ganz starken Monetarisierungsdruck stehen. Und der Monetarisierungsdruck wächst, umso mehr KI auch zur Antwortmaschine wird. Ne? Websuche, Gemini haben wir mittlerweile bei Google mit drin, der AI Overview beziehungsweise der AI Mode, der Perplexity, ChatGPT und so weiter und so fort. Ich muss ja nicht mehr auf die Webseiten gehen. Das heißt, ich muss das, was der Journalist, die Journalistin geschrieben hat, das muss ich nicht dadurch belohnen, dass ich auf seine Webseite gehe und mir dort Werbung gebe oder gegebenenfalls sonst etwas. Die Menschen kommen damit gar nicht mehr in Kontakt. Es gibt Studien mittlerweile, dass die Click-Through-Rate sich alleine durch diese KI-Suche halbiert hat im letzten Jahr. Es gibt diverse Studien, die das in diese Richtung bringen. Das heißt, da kommt für den Verlag kein Geld mehr rein an der Stelle. Wie bezahle ich denn dann meinen Top-Journalisten in Zukunft, wenn ich keine Möglichkeit mehr habe, ihn wirklich, also das entsprechende, die entsprechende Monetarisierung reinzubringen. Aus meiner Sicht muss das so passieren, also es wird eine Konsolidierung in Verlagen geben. Wir werden keine Redaktionen in Zukunft mehr haben, in denen 200, 300 Leute arbeiten. Einfach, weil es aus meiner persönlichen Sicht kaum noch bezahlbar sein wird. Ergo wird sich das Ganze so oder so verschlanken, hat auch wieder was damit zu tun, dass das Mittelmaß durch KI übernommen wird. Ne? Das ist dann auch nochmal ein Punkt. Und dann muss ich aber dafür, die Arbeit bleibt ja in vielen Fällen trotzdem gleich. Und wenn ich dann aber viel Zeit darauf verwende, dieses Strukturierte, dieses Vorarbeitende immer noch manuell zu machen, werde ich denjenigen, der mir, keine Ahnung, alle 4 Wochen nur mal ein Piece bringen kann, das entweder Hit und Miss ist, ich werde es mir nicht mehr leisten können. Das ist aus meiner, also aus der reinen Sicht, wie die Dinge sich entwickeln gerade und wo entsprechend Erlösströme reinkommen. Vor allem, wenn wir uns auch anschauen, dass sich junge Menschen hauptsächlich über Social Media informieren und wir es immer noch nicht geschafft haben, zuverlässig Wege zu finden, Social Media zu monetarisieren, wird für mich ein riesiges Problem sein. Und dieses Problem, und da muss KI aus meiner Sicht, ist Teil der Lösung. Ich muss Dinge, die Zeit kosten, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, mit gibt den Leuten auch Zeit, neue Formate zu finden, vielleicht auch mehr mit der Community zu tun. Ne, wenn der dann mehr Zeit hat, um mit einer Community einen direkten Austausch zu pflegen, dann ist auch die Chance höher, dass wieder ein Abo abgeschlossen wird, weil die Leute sagen, da fühle ich mich richtig aufgehoben. Weißt du, was ich meine? Also das, glaube ich, ist das Problem. Und deswegen, ich glaube, in Zukunft kommt niemand mehr damit aus, ohne KI zu arbeiten.
Okay. Gibt natürlich auch Gegenbeispiele oder man kann sich zumindest auch vorstellen, dass man vielleicht sozusagen einfach durch ein Brand, was sich dagegen positioniert, durch irgendwie vielleicht auch noch
Made by Humans,
so, ne, wir haben irgendwie die Renaissance der Schallplatte gesehen, so die totgesagt war,
Beispiel,
also vielleicht auch Print und hochwertig und so, dass das dann, aber ich glaube auch in der Masse, in der großen Breite wird es sozusagen sehr schwierig ohne.
Also Nischen, also Verlagsthemen oder ähnliches, kann mir durchaus vorstellen. So, wenn ich es schaffe, mir eine Community gebaut zu haben, die sehr, sehr treu ist, okay, ja, klar.
Ja.
Dann stellt sich allerdings auch wieder die Frage, wie kriege ich denn neue Menschen in diese Community rein? Und neue Menschen heißt junge Menschen heißt Social Media. Und möchte ich wirklich in der heutigen Zeit noch Social Media manuell machen? Habe ich dafür Geld? Und das wird einfach die Frage sein, die ich dann am Ende stellen muss. Und da kann ich, da ist zum Beispiel KI eine wunderbare Möglichkeit, meine einzigartigen Inhalte in Formate umzuwandeln, die kanalgerecht ausgespielt werden. Und in Zukunft wird es auch bei Video der Fall sein. Sieht man jetzt schon, was die Qualität diesbezüglich ist. ich glaube, diese, also zumindest auf diesen Gebieten der Reichweitenerzeugung wird KI absolut alternativlos. Darf ich das sagen? Ich glaube schon.
Ja,
ich glaube schon, dass das so wird, ne? Weil wir wollen auch nicht mehr für diese Silos arbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Also wer für Facebook und Co. zu arbeiten, ist einfach, wir machen Content dafür, dass die immer reicher werden.
Ja, ja. Genau, ich glaube auch, also das Thema Monetarisierung auf Social Media ist ein großes Thema. Du hast aber auch noch ein weiteres spannendes Thema angesprochen, nämlich das ganze, den ganzen Bereich, wie sich letztendlich ja die Suche verändert. Also oder größer gefasst, der Zugriff auf Informationen im Internet verändert sich mit ChatGPT, mit eben jetzt der Adaption auf Google, mit AI Overviews, AI Mode und den ganzen weiteren Ausprägungen. Und das bringt ja eigentlich auch viele Verlage jetzt vor die Herausforderung, mit dieser Situation umzugehen. Und ich würde mal sagen, auf der einen Seite sehen wir der Shift der Eyeballs im Bereich sozusagen Content Pull. Also ich suche nach Informationen oder möchte etwas wissen, herausfinden, verlagert sich in Chat Interfaces und geht immer mehr weg von der klassischen Suche. Du hast aber eben richtigerweise gesagt, wir sind ja darauf auch angewiesen, dass wir eben noch neue Menschen auch auf unsere Plattform holen können. Gleichzeitig sind diese Plattformen ja so, dass sie uns nicht im Zweifel sozusagen da, also es ist nicht der gleiche Deal wie sozusagen der klassische Search-Deal, Content gegen Traffic sozusagen. Und was ist denn dein Blick auf diese Situation und was müssen eigentlich Verlage jetzt gerade tun, um damit umzugehen?
Ganz, ganz schwierige Frage, weil es dafür aus meiner Sicht, oder ich habe zumindest keine Lösung. Wenn ich eine hätte, dann wäre das natürlich ganz fantastisch. Ich glaube, Big Tech ist es einfach egal. Mhm. Man sagt immer.
Aber was können wir denn tun in der Situation? Soll man die jetzt aussperren? Soll man die Crawler, ne? Weil das kommt ja auch
nicht helfen.
Der Bot-Traffic nimmt ja auch kontinuierlich zu. Teilweise sehen wir irgendwie, dass der Bot-Traffic schon größer wird als der Human-Traffic oder in Zukunft sozusagen noch größer wird. Ja. AmyWeb hat in diesem Jahr von dem AI to Consumer gesprochen. Ne? Also das neue Consumer-Interface wird AI. Wenn alles über Bots geht, ja, was macht man denn eigentlich sozusagen?
Absolut wichtige Frage, die wiederum auch was damit zu tun hat, was du mich vorhin gefragt hast, wie ich das sehe, ob ich in Zukunft mit KI arbeiten muss, ist das, ich muss mich, glaube ich, in Zukunft, oder diese Konsolidierung, die stattfinden wird, die wird, glaube ich, mehr im Bereich Verlagswesen oder vielleicht auch thematisch voll auf Communities gehen müssen. Das heißt, wie finde ich Wege, Menschen zu erreichen, ohne dass ich angewiesen bin, die Großen in irgendeiner Form zu bespielen, mich dafür zu verbiegen. Jetzt zum Beispiel, jetzt gibt's ja das Geo, also Generative Optimization for Search Engines und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird sich sehr stark in diese Richtung verändern, dass ich gucken muss, wie kann ich wirklich Communities, also nicht mehr die große Reichweite zu sehen, die kann ich gerne mitnehmen, wenn ich Möglichkeiten habe, KI, aber mich vor allem eben auf eine Community grundsätzlich zu konzentrieren. Das Problem ist, und das war das, was ich vorhin angesprochen habe, Big Tech ist das wirklich egal. Die interessiert es einfach nicht, ob ein Verlag existiert. Google erzählt immer alles Mögliche, aber was Google interessiert, ist ihr Geld und die Nutzungsbasis. Wir reden immer sehr viel davon, ja, was ist denn, wenn dann aber keiner mehr Content ins Internet gibt, was dann die Bots entsprechend nutzen können. Das verkennt immer so ein bisschen, dass es trotzdem immer Menschen gibt, die kostenlos Content ins Internet stellen, die zum Beispiel einfach gar kein Interesse daran haben, weil sie es zum Beispiel in ihrer Freizeit machen. Ich nehme mal so ein simples Beispiel.
Oder auch
nicht mit der Freizeit.
Auf Reddit irgendwas.
Auf Reddit oder so, ne, genau. Nehmen wir mal Science-Plattformen. Jetzt, keine Ahnung, Springer Nature, da zahlst du dann halt, ne, wenn du irgendwie bestimmte Studien oder sowas sehen willst, hast du halt einen Betrag, den zahlst du entsprechend. Es gibt aber solche Studien etc. dann auch auf Open-Source-Plattformen, wo Forschung gemacht wird. Das sucht sich dann die KI, weil sie sich denkt, ja, I don't care.
Ja. Und es muss ja eigentlich immer nur einer quasi, ich sag mal, aus der Reihe tanzen.
Und da haben wir als Verlage ja sowieso ein großes Problem, wenn wir mal gucken, wie ist das Durchsetzen des Leistungsschutzrechts gegenüber zum Beispiel Google gewesen. Es gibt einige Verlage, die tun sich dann zusammen, irgendwie bei Corinth Media oder sowas und klagen und versuchen irgendwie seit Jahren Google dazu zu zwingen. Und dann gibt's andere, die haben dann einfach Du hast dann Showcase die Millionen im Jahr. Mein Gott, die nehme ich viel lieber, als gegen Google zu kämpfen. Und Google hat natürlich dann auch entsprechend seine Marktmacht ausgespielt. Das ist Gatekeeper des Internet, wissen wir alle. Und wenn du dann halt nicht so gemacht hast, wie die wollten, ja, tut uns leid, dass da gerade mal irgendwie 2 Wochen lang bist du halt mal nicht in Discover gewesen. Ach.
Gleichzeitig sehen wir, also, und das ist vielleicht auch ganz interessant, dass eine große BBC-Studie gezeigt hat, dass im News-Kontext die Antworten von ChatGPT, Gemini, ähnlichen Plattformen relativ ungenügend waren und oft auch fehlerhaft und da schon auch ein Problem mit den Quellen letztendlich existiert.
Das definitiv. Das größere Problem sind aber hier nicht die Quellen, sondern dass es den Leuten reicht, die diese Fragen stellen, die die Antwort bekommen und sagen, ja, passt mir.
Ja.
Also das heißt, wir haben das andere große Fass, was wir eigentlich aufmachen müssten, und das ist eher ein gesellschaftliches Fass.
Das ist das Thema Medienkompetenz.
Medienkompetenz und vor allem auch Beurteilungskompetenz. Also zu sehen, ich bekomme jetzt von einer KI im Chat, wenn ich eine Suche mache, und KIs können sehr, sehr stark in der Suche sein, können aber auch sehr, sehr schwach sein. Wissen wir alle, ne, mit diesen, wie viele Steine soll ich essen, und dann schlägt Google einem vor, na, 3 am Tag ist halt sinnvoll, weil das irgendwie von irgendeiner Satire-Seite kam. Mhm. Und es wird ja aber trotzdem so ausgegeben. Du bekommst die Antwort auf deine Fragen, sehr schön, aber immer gleich formatiert. Sieht immer alles, ne, ordentlich strukturiert und gut aus. Anders als wenn du jetzt zum Beispiel früher gesucht hast, bist auf eine Seite gegangen und dann hast du überall schon Glücksspielwerbung gehabt oder ne, das, da waren irgendwie, keine Ahnung, hier, buche hier dein Horoskop oder so, dann hattest du schon so das Gefühl, na, ob das mit der Genauigkeit dieser Quellen halt so gut ist oder wie die aufgemacht ist, ne, ständig Pop-ups ins Gesicht gedrückt gekriegt oder sonst irgendetwas, war man schon vorsichtig. Das war schon ein Indiz, das hast du jetzt gar nicht mehr. Das heißt, auch diese KI kann dir, gerade bei Themen, die vielleicht ein bisschen umstrittener sind oder vielleicht auch die nischig sind und umstritten im besten Fall, aus den letzten Winkeln des Internets irgendwelchen Müll präsentieren. Und dann musst du einschätzen können, passt das so? Ist das korrekt? Und das ist etwas, da sehe ich ein riesiges Problem, weil ich glaube, wir haben auch gerade in Deutschland ein absolutes Wahrnehmungsproblem, was KI angeht. Umso höher wir kommen in den Verwaltung bis Politik. Das ist dort einfach kein Thema. Das war im Wahlkampf schon kein Thema. Migration, das alles überstrahlende Thema, das war unser Problem. Aber dass dort gerade eine riesige Umwälzung stattfindet, die uns noch viel mehr betrifft, nämlich alles, was wir in Zukunft haben, Arbeit, Renten und so weiter und so fort, darauf wirkt sich gerade KI aus. Das kann man sehen, wenn man sich damit beschäftigt. Das spielt dort gar keine Rolle. Und dementsprechend spielt auch keine Rolle, dass wir jetzt langsam anfangen müssten, unsere Bildung, unser Bildungssystem mal anzufassen. Seit über 100 Jahren machen wir Stopfgansprinzip in der Schule. Wir bilden Kinder immer noch in einer Art und Weise aus, dass sie auf bestimmte Rollen festgelegt sind, auf bestimmte Berufsbilder. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der Wechsel zwischen verschiedenen Rollen und Berufsbildern, der muss erlernt werden. Der muss schon von vornherein im Kopf angelegt sein. Dass ich sage, okay, machst du 3 Jahre das, dann gehst du weiter, machst du 3 Jahre das. Das wird in Zukunft Standard sein. Darauf bereiten wir unsere Kinder gar nicht vor.
Ja.
Und ne, Medienkompetenz, Beurteilungskompetenz, das müssen wir schulen. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das auch im Unternehmenskontext passiert. Und das also wieder den Bogen, ne, zu dem, was wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach irgendwie ein Tool den Leuten um die Ohren hauen, weil du dort halt mehrere KI-Modelle und eine Prompt-Bibliothek hast, sondern ihnen auch zeigen, guck mal hier, absolut, so kannst du es machen.
Und auch die Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Also ich muss jetzt auch gerade wieder daran denken, wir haben eben über die ordentliche Governance gesprochen. Ja. Wenn wir jetzt im Bereich Schule oder universitäre Bildung blicken, da frage ich mich manchmal auch, wo ist eigentlich die Richtlinie für einen modernen, zeitgemäßen Umgang mit KI im Hochschulsystem, im Schulsystem? Weil auch diese Bereiche transformieren sich natürlich massiv eben.
Ich kann mit KI eine Hausarbeit perfekt schreiben. Wenn ich weiß, wie ich die KI bedienen kann, dann kann das auch keiner rausfinden.
Aber gefühlt sozusagen aus dem, was ich so höre, ist an vielen Universitäten einfach diese Frage oft ungeklärt. Ja. Auch die Studierenden wissen eigentlich gar nicht genau.
Vogelstrauß-Prinzip, verbieten sie gegebenenfalls.
Genau, ja. Aber sehr spannend. Ich möchte nochmal auf einen vielleicht so ein bisschen abschließenden Punkt zurückkommen, um auch ein bisschen deine Biografie nochmal wieder quasi mit reinzuholen. Du hast eben lange für Gaming-Magazine geschrieben. Du hast letztendlich dann auch viel dich mit dem Thema VR und AR beschäftigt. Und für mich sind es so beides Bereiche, wo man, ich sag jetzt mal, Berührungsängste abbaut mit digitalen Räumen. Vielleicht auch sozusagen sehr offen ist für die Interaktion auch mit nicht-menschlichen Akteuren, vielleicht so im Gaming-Kontext. Ne? Also gibt natürlich auch Online-Games und so weiter. Glaubst du, dass man als Gamer anders auf das Thema KI blickt als Nicht-Gamer? Gibt es irgendwas, was du vielleicht aus dieser Perspektive so mitnimmst?
Kritischer, glaube ich.
Ja.
Weil das Versprechen einer guten KI in Spielen bis heute nicht eingelöst wurde.
Okay.
Die ist immer eigentlich strohdoof. Das sind Skripte oder so, ne, was da dort dann als KI bezeichnet wird. Das kannst du halt wunderbar aushebeln. Adaptive KI gibt es in den meisten Spielen nicht oder halt nur schlecht. Also da hat es irgendwie auch kaum Fortschritt gegeben. Man hat das immer gehofft, dass sich das ändert, aber.
Aber würdest du sagen, dass du, dass man als, als Gamer vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit dafür hat, dass sozusagen da jetzt halt auch eine KI ist und man mit der eben auch interagieren kann, so ein bisschen so, wie man vielleicht auch mit Menschen reden würde? Oder ist man eher analytischer und kann das irgendwie besser abstrahieren?
Ich glaube, es hängt ein bisschen von der eigenen Interessenlage ab. Wenn ich jemand bin, der nur Shooter spielt, ne, kann ich genauso straight und eingefahren sein und Scheuklappen aufhaben. Wenn du sehr viel ausprobiert hast, und ich habe alleine schon durch den Job immer ganz viele, auch andere Spiele ausprobiert, ich glaube, das, ich glaube, es geht um Horizont. Horizonterweiterung und Neugier. Das sind so Sachen, die treiben Veränderung. Und das ist bei vielen Menschen aus meiner Sicht sehr stark auch unter anderem durch Social Media eingeschränkt worden. Ich glaube, Gaming kann das, kann ein Faktor sein, um das, um dafür ein gewisses Gefühl zu schaffen oder um das zu befördern. Mhm. Ne? Weil man einfach den, weil man einfach den Horizont, weil man, ach, das probiere ich mal aus, ach, mal, das ist cool. Und da, dadurch wird schon alleine im Hirn, tut das was mit dir in Zukunft. Ach, das kann, doch, habe ich auch schon mal sowas an. Gucken wir mal, wie geht das in diese Richtung. Da hat man viel, viel mehr Optionen beim Gaming. Es gibt tausende Spiele, tausende verschiedene Genres. Kann natürlich auch sein, dass ich dann eben sage, okay, nee, interessiert mich alles nicht und ich spiele seit, keine Ahnung, 20 Jahren Candy Crush. Dann, das ist auch grundsätzlich okay, aber kann auch durchaus dann trotzdem veränderungsaffin sein. Jemand, der viele Bücher liest, würde ich zum Beispiel als anderes Beispiel nehmen. Ne? Der kann genau das gleiche Prinzip haben. Ja, ich glaube, da geht es einfach, ne, Horizont, Neugier. Aber ja, Gaming hat natürlich immer so dieses, weil du auch neue Funktionen, neue Features bekommst, weil du auch teilweise siehst, wie unabhängig von dir oder auch abhängig von deinen Handlungen sich Dinge verändern. Das wirkt sich schon sehr, sehr stark aus. Ne? Also vielleicht, ich glaube, dadurch, dass ich Unternehmer geworden bin, das habe ich, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich habe ein Talent für Worte gehabt, irgendwie so ein einigermaßen gutes. Ich habe mein Mathe-Abitur mit einem kalkulierten Punkt gemacht. Da weiß man genau, welches Verhältnis das hat. Aber Gaming hat mich zum Unternehmer gemacht. Gaming hat, ne, so Minecraft-Strategiespiele und so weiter und so fort, vorauszuplanen, zu gucken, wie fügen sich Dinge ein, damit ich ein bestimmtes Ziel erreichen kann. Das ist Gaming gewesen. Und ich glaube, also wenn ich unterm Strich, wenn du mich drauf festnageln würdest, hilft Gaming oder nicht, dann würde ich definitiv sagen, ja, wenn man das Richtige spielt, vielleicht noch in Klammern dahinter.
Ben, vielen Dank. Es war ein super spannendes, interessantes Gespräch. Wir haben wie immer bei KI-Köpfe zum Abschluss noch eine kurze Übung vorbereitet, nämlich ein paar Speed-Fragen.
Ja.
Bist du bereit?
Ich hoffe.
Okay, let's do it. Was ist aus deiner Sicht der größte Flop der Branche?
Aleph Alpha.
Okay. Was war dein letzter Prompt?
Mein letzter Prompt ist ein Chatbot gewesen, den ich geschrieben habe für einen Entwickler, der für den Test unserer Heise AI-App gerade das Testing intern vorbereitet. Und dieser Chatbot geht diese ganzen Fragen, die der wissen muss, ob alles funktioniert, Bugs gibt und so weiter, strukturiert durch, baut am Ende einen Report, den man dann einfach an den Entwickler schicken kann.
Cool. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Verantwortung übernehmen.
Das bleibt weiter bei den Menschen.
Absolut.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass ich zu Lebzeiten noch erlebe, dass ein Robo-Buddy meinen Haushalt macht, aber nicht so, dass ich ihm sagen muss, was er zu tun hat, sondern dass er selber sieht, wenn es Wäsche zusammenzulegen gibt.
Ja, würde ich unterstreichen. Vervollständige diesen Satz, KI in Deutschland wird
ein verdammt hartes Stück Arbeit.
Und die letzte Frage, wofür setzt du KI in deinem Arbeitsalltag am liebsten ein?
Meistens für Recherchen, wirklich mehrfach am Tag, aber wirklich am liebsten mache ich visuell, also die Vision-Fähigkeiten von KI, Screenshots von Webseiten, von unseren eigenen Apps reinbringen und mit der KI zu diskutieren. Das ist fantastisch, wie die KI das versteht und was sie teilweise für Ideen und Assoziationen damit hat. Das ist Wahnsinn.
Vielleicht noch eine Bonusfrage. OpenAI, Anthropic oder Google? Wer macht die besten Modelle?
Uff.
Stand jetzt.
Jeder von den dreien hat ein besonders starkes, aber ich mag Entropics Modelle sehr.
Okay, super. Vielen Dank.
Danke auch.